Heilung kommt aus Kolosser 2, 1 bis 4. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Und dieser Text.
So viel Schiebung muss sein. Vielen Dank. Wir hatten uns letztes Mal darauf verständigt, wie wir dieses Thema der vier Sonntage verstehen wollen. Jetzt reicht's. Es ist kein zorniges Jetzt reicht's, dass jemand so richtig genervt ist und dann haut er auf den Tisch und sagt, jetzt reicht's aber. Sondern es ist ein sehr erleichtertes Jetzt reicht's. So, ach, bisher hat's nicht gereicht. Irgendwie immer in der Defensive, dauernd Defizit. Aber jetzt reicht's. Jetzt geht's uns gut. Ich hoffe, dass wir jetzt wirklich die nächsten drei Sonntage auf dieser Spur bleiben können. Der Text, den wir gerade eben gehört haben, darauf läuft's dann raus. Ich habe auch ein paar Verse vorher noch im Blick. Aber das werden Sie im Lauf der Predigt merken. Wo bitte geht's lang? So spricht man ja, so denkt man ja, wenn man zum ersten Mal nach Konstanz kommt, wenn man die Laube noch für ein Gebäude im Garten hält und weiß, hier gibt's irgendwo einen See, aber hoffentlich falle ich nicht rein. Und wo ist denn hier die Schottenstraße? Wo bitte geht's lang? Aber da komme ich inzwischen einigermaßen mit klar. Aber viele Menschen haben ja diese Grundfrage in sich nach einer Orientierung. Orientierung in den verschiedensten Gebieten. Und wir müssen eigentlich, wenn unser Leben auf die Reihe kommen soll, dauernd immer wieder fragen, wo geht's hier eigentlich lang? Und es ist eine Frage, die die Briefe des Neuen Testaments auch durchweg prägt. Weil alle Gemeinden, um die es da im Neuen Testament geht, da gibt es immer wieder mal Situationen, wo man genau diese Frage stellen muss, weil man irgendwo nicht weiter weiß, weil Leute kommen, die sagen, es geht ganz woanders lang und wie sich dann entweder Ratlosigkeit breit macht, ich weiß nicht, wo es lang geht, oder auch falsche Gewissheiten. Ich weiß ganz genau, wo es lang geht und schon ist man in der Sackgasse drin. Also das ist eine heikle Sache. Ich nenne Ihnen einfach mal drei Briefe oder vier aus dem Neuen Testament, um das nur kurz anzudeuten. Für die, die an der Stelle schon ein bisschen fit sind. Im Hebräerbrief, das sind Christen drauf und dran, Jesus zu kündigen. Der hat es einfach nicht gebracht, sich ihm zuzuwenden, auf ihn zu schauen, da geht's scheinbar nicht mehr lang. Und dann muss der Schreiber dieses Briefes eine intensive Briefseelsorge betreiben, um wieder zu sagen, Leute, bitte aufschauen zu Jesus, da geht's lang. Oder nehmen Sie den Galaterbrief, wo Paulus ja wie der Notarzt mit Blaulicht kommen muss oder wie der Feuerwehr, da brennt alles. Die Gefahr ist, dass hier Gemeinden ganz vom Glauben wegkommen, dass sie sich so eine Frömmigkeit zurechtmachen mit einem hohen Maß an Eigenfinanzierung und Eigenarbeit und man geht an den Anfängen, die Gottes Geist gelegt hat, wieder vorbei. Und Paulus muss sagen, da geht's garantiert nicht lang. Oder nehmen Sie die Korintherbriefe. Durchgeknallte Charismatiker, die haben den Gekreuzigten schon längst überholt. Und sie merken gar nicht, dass sie ihren Alltag nicht auf die Reihe kriegen, dass sie an den grundlegenden, elementaren Dingen des Lebens scheitern und gar nicht da stehen, wo sie meinen, dass sie stehen. Wo bitte geht's lang? Ich finde das ganz tief barmherzig von Gott her, dass die Briefe im Neuen Testament nicht Hochglanzprospekte für ideale Gemeinden sind, sondern dass sie uns konfrontieren mit den real existierenden Gemeinden, mit ihren real existierenden Nöten und dass da immer wieder die Frage kommt, wo geht's hier eigentlich lang? Deswegen finde ich die so hilfreich und man kann sie irgendwie nie auslesen. Aber jetzt wieder zurück nach Kolosse, wo bitte geht's lang? Das erste, Paulus muss sagen, nicht da, wo ihr denkt. Das hört man nicht gerne, aber manchmal ist es nötig. Die Leute oder viele Leute in dieser Gemeinde in Kolosse haben den Eindruck, es reicht noch nicht. Und Paulus muss sich anstrengen, um die Botschaft rüberzubringen, Leute, es reicht, in einem ganz positiven Sinn. Im zweiten Kapitel des Briefes wird das ein bisschen charakterisiert, was so die Denke ist, die jetzt in Kolosse Einzug hält. Manche sagen, das ist so eine Art antike Esoterik. Oder manche sagen, ach, das sind irgendwie von Mysterienreligionen beeinflusste Christenmenschen. Da ist was dran, aber wir wissen alle, ein Begriff wie Esoterik ist ein riesengroßer Begriff. Und die Inhalte ändern sich ja laufend. Und wir sind heute natürlich auch esoterisch globalisiert. Das Internet macht uns Zugang zu so vielen interessanten Dingen, da kann jeder, der einigermaßen Lust dazu hat, sich seine Religion selber basteln und kann die Zutaten dazu nehmen, die ihm gerade einleuchten. Das Problem bei der Sache ist, dass es dauernd um falsche Antworten auf richtige Fragen geht. Es gibt im Grunde ja keine Frage, die im esoterischen Bereich irgendwo auftaucht, die nicht einen ganz tiefen Sinn hat, wo sich Bedürfnisse zu Wort melden, wo man sagen müsste, das muss man ernst nehmen. Aber wenn es einem dann geht wie Paulus damals schon, dass man merkt, das ist nicht die richtige Antwort auf die Frage, die da ist. Ich will aber den Begriff Esoterik für das, was da in Kolosse zugange ist, mal nur sehr, sehr in Anführungszeichen setzen. Wenn man versucht rauszukriegen, was liegt denn da genau vor, dann haben wir im Kolosserbrief selber ja nur ganz kurze Angaben, die in sich nicht völlig eindeutig sind. Und man muss sich auch fragen, die Einzelaussagen, wie kombinieren sie sich bei den Leuten eigentlich zu einem Ganzen? Ist das ja, da haben auch viele Forscher dicke Bücher darüber geschrieben, ist das jetzt hier eine Spielart des Judentums in der Diaspora-Situation da im Mittelmeerbereich, in der Westtürkei? Ist es im Zusammenhang mit der hellenistischen Kultur, die den ganzen Mittelmeerraum prägt, oder ist es eine Mischung aus beiden? Man hat dann ein Fremdwort erfunden, das eigentlich schon lange da war, Synkretismus. Gemeint ist, etwas wird zusammengemischt. Manche übersetzen das mit Religionsvermischung oder Religionsmengerei. Ja, da werden aus verschiedenen Zutaten wird etwas gekocht oder gebastelt. Und das ist dann immer sehr schwierig, da aus den verschwommenen Sachen zu einer gewissen Klarheit zu kommen. Und die Leute, die Historiker, die sich dieser Sache dann annehmen, die fragen natürlich nach einer gewissen Kultur in diesem ganzen Bereich, also in der heutigen westlichen Türkei, wie das damals war. Kriegen wir Informationen aus der Umgebung, Laodicea oder Hierapolis? Finden wir irgendwelche Inschriften, die Einzelinformationen weitergeben, die unser Bild ergänzen können? Das ist eine ziemlich schwierige Sache und dann gibt's natürlich noch die lokalen Besonderheiten. Ja, da unterscheidet man sich in vielem ja auch gleich schon wieder von der Nachbarschaft. Und auch in der Gemeinde denkt natürlich nicht jeder gleich. Wir haben also eine sehr, heute sagt man immer, das ist komplex. Und ob? Das ist sehr komplex und Paulus tippt nur ein paar Dinge an, weil die in Kolosse ja wissen, was gemeint ist. Paulus sagt, das ist wohl eine Selbstbezeichnung, es geht um eine Philosophie. was wörtlich heißt, eine Liebe zur Weisheit. Leute wollen wissen, wie das Leben tickt und wie man sich benehmen kann, damit das Leben gelingt. Ist eigentlich eine tolle Frage. Die Antworten sind dann aber so, dass er sagt, was ihr da macht, ist leerer Trug. Das bringt's nicht. Heute wird man sagen, das ist heiße Luft. Die andere Sache ist dann, hier geht's nur um die Überlieferung von Menschen. Leute haben, so gut es ihnen halt möglich war, nachgedacht. Sie sind zu gewissen Ergebnissen gekommen und die haben sie dann weitererzählt und dann haben sie ein paar Leute gesagt, die haben auch so gedacht. Aber wie ist das denn mit Gott in dieser ganzen Sache? Kann Gottes Wahrheit in diese eigenartige Mischung eigentlich noch hineinleuchten? Gibt es da noch Klärungsprozesse von Gott her oder folgt da jeder so seinem eigenen Ding? Der andere Punkt ist, dass er sagt, sie folgt den Elementen der Welt. Das ist eine ganz schwierige Sache. Im Galaterbrief ist auch mal von denen die Rede und wir können gar nicht sagen, ob beide mal das Gleiche gemeint ist. Natürlich hat man nachgedacht, wie so das große Ganze der Welt zusammenhängt. Erde, Wasser, Luft, da hat man sich ganz große Gedanken gemacht. Gibt es irgendwelche Urstoffe? Man hat sich Gedanken gemacht mit den Sternen, was haben die mit uns zu tun? Und alle möglichen Sachen. Und wir können nicht genau sagen, was lag in Kolosse konkret vor. Ein paar andere Dinge sind noch, dass die Leute ein schlechtes Gewissen bekommen. Dass das, was von außen da an Neuigkeiten auf sie einströmt, das, was sie bisher geglaubt haben, ziemlich alt aussehen lässt. Boah, das ist alles so interessant. Und wenn ich mich frage, wie sieht's in meinem Leben aus? Oh, das ist aber ziemlich dürftig. Und schon hat man ein schlechtes Gewissen. Und man hat dann bald den Eindruck, dass der Jesus, zu dem man ja Vertrauen gefasst hatte und wo man gedacht hatte, der würde fürs Leben reichen, dass der einem ziemlich ergänzungsbedürftig vorkommt. Und dann geht's drum, es geht um Speise und Trank. Na gut, da geht's immer drum. Aber hier ist konkret oft, wir haben vom Alten Testament jüdische Speisevorschriften. Wir haben aber auch im normalen Bereich der Mittelmeerländer auch bestimmte Gedanken über Essen und Trinken und was man darf und was man nicht darf. Die Welt ist, seit es sie gibt, voller Diätvorschriften und viele sind religiös aufgeladen. Vielleicht geht es um Askese, dass man sich übt, sich von gewissen Dingen zu enthalten. Ich habe als ich mal über Askese gearbeitet habe, vor ein paar Monaten, mal eine Tabelle von einem Forscher gegeben, was alles Askese ist. Wenn ich Ihnen das sage, da werden Sie heute Mittag nichts mehr essen. Aber auch ein paar andere Dinge, Sie werden sich auch nicht mehr vermehren. Ja, es kommt da noch einiges. Sie werden natürlich auch bei bestimmten Tagen vorsichtig. Sagt Paulus ja auch, Neumond, das ist ganz gefährlich. Das sind Tage, die Unheil bringen. Ja? Also bei uns mit der schwarzen Katze am Freitag, dem 13., ist dem gegenüber eine sehr harmlose Sache. Also da ist einiges los. Dann auch, Paulus sagt, hier gibt es eine Art von Demut. Und da werden wir als Christen sagen, ja, das wollten wir ja schon immer. Demütig sein wie der Herr Jesus und auf seiner Spur sich die Wahrheit sagen lassen, das ist ja unser Ding. Aber hier ist was anderes gemeint. Paulus sagt, es ist eine selbstgewählte Demut. Die bastel ich mir selber. Und wenn man genau hinguckt, ist diese Demut eine ziemlich hochmütige Angelegenheit. Die gibt mir das Überlegenheitsgefühl über die, die nicht so demütig sind wie ich. Die weniger durchgeblickt haben in den religiösen Zusammenhängen. Die esoterisch nicht so gut drauf sind, da bin ich mit meiner Demut ganz richtig. Und dann kann ich mit meiner Demut dem mal zeigen, wo es lang geht. Und Paulus sagt, nee, hier geht's nicht lang. Und dann noch die Engelverehrung. Ja, das ist nochmal so ein Riesending. Wir haben ja im Neuen Testament ist von Engeln die Reden, im Alten Testament ist von Engeln die Reden, im Neuen Testament häufiger, aber in der Zeit zwischen dem Alten und Neuen Testament ist von Engeln noch viel mehr die Rede. Es gibt einen dicken Schmöker von 1400 Seiten über altjüdisches Schrifttum außerhalb der Bibel. Und ich habe in diesen alten Texten, die also nicht Bestandteil der Bibel sind, aber die es eben doch gibt und die man kennt, habe ich mal mit Bleistift ein E an den Rand gemacht, wo von Engeln die Rede ist. Da habe ich gedacht, ich muss mir alle 14 Tage einen neuen Bleistift kaufen. So oft ist da von Engeln die Rede. Viel mehr als im Neuen Testament. Und natürlich, es ist eigentlich eine total vernünftige Sache. Weil erklären Sie doch mal einem richtigen Materialisten, dass seine Religion ziemlich bescheiden ist. So einem Atheisten, der also so eine Theologie oben ohne vertritt, dass das nicht hinhaut. Ich denke an das Kinzigtal im 19. Jahrhundert. Da gab es sehr viel, dass die Kapuzinerpater geholt wurden, um das Vieh zu besprechen, wenn es krank war, weil Tierarzt konnte sich keiner leisten, auch gab er auch noch keinen. Und dann war der maßgebende Pfarrer, der da irgendwie den Durchblick hat, hat da diese Besprechungen und diese weise Magie und was es all gab, hat das immer verteidigt, weil er gesagt hat, ja, wir leben in einer Zeit des Materialismus. Die Leute glauben nicht mehr an was Geistiges. Aber hier die Kinzigtäler Bauern, die da zum Besprechen da den Bauer XY nehmen, die glauben wenigstens noch an was Geistiges. Ja. An der Stelle merkt man, dass da Bedürfnisse im Hintergrund sind, wo man denken muss, ja, das ist ernst zu nehmen. Aber das kann nicht die richtige Antwort auf die Frage sein. Johannes Calvin in Genf im 16. Jahrhundert, 1509 geboren, hat in seinem wichtigsten Buch mal an prominenter Stelle geschrieben, das Herz des Menschen ist eine Götzenfabrik. In unserem Herzen werden dauernd neue Götzen produziert. Die wechseln auch im Laufe unseres Lebens, aber bei uns Menschen ist das dummerweise nur so, was wir hinkriegen, sind immer bloß Götzen. Und deswegen hat der Calvin dringend dazu geraten, lasst uns wirklich die Heilige Schrift ernst nehmen, lasst uns den wahren Gott kennenlernen, dann erledigt sich die Sache von selber und die wirklichen Bedürfnisse kann eh bloß der lebendige Gott für uns stillen. Und auf dieser Linie ist eben auch Paulus. Es gibt Situationen, da kommt man eben ohne Hilfe von außen nicht weiter. So scheint das in Kolosse gewesen zu sein. Und der vermutliche Gemeindegründer Epaphras, der guten Kontakt hatte zum Paulus, muss ihm gesagt haben, mein guter Paulus, es wäre gut, du würdest jetzt mal einen Brief schreiben. Die kennen dich noch nicht, aber ich weiß, du hast was zu sagen. Schreib denen doch mal, die kommen alleine nicht mehr klar, wo es lang geht. Und das macht dann Paulus. Er stellt sich vor als einen hilfsbereiten Apostel, der einen Weg aus der Sackgasse zeigen kann. Ich würde mal sagen, nehmen Sie ruhig die Formulierung mit vom Gottesdienst. Er ist ein Konzentrationsberater auf das, wo es lang geht. Und zwar ein Berater, der die strenge und fröhliche Konzentration auf Jesus Christus wieder ganz neu in Kolosse etablieren wird. Paulus muss da auch von sich reden, weil er die Leute ihn noch nicht persönlich kennen. Und es wird dann deutlich, dass es in diesen Sachen, in diesem kleinen Leben des Paulus um etwas ganz Großes geht, dass Jesus Christus ihn mal so ausgebremst hat, dass er eben nicht weitermachen konnte wie bisher. Und dass es jetzt auf einen Weg geht, wo es darum geht, immer mehr das Geheimnis Christi kennenzulernen. So sagt er. Konzentration auf das Geheimnis als Schlüssel, da geht's lang. Wir haben an dieser Stelle ein Problem, dass wir Geheimnis immer in die Nähe von Rätseln rücken. Manche Ehemänner sagen ja, also früher war meine Frau mir ein Rätsel, aber heute ist sie mir ein Geheimnis. Das sind meistens so blöde Sprüche, mit denen faule Ehemänner sich rausreden. Rätsel und Geheimnis. Oder viele Pastoren sagen, ein Rätsel, ja, das wird gelöst und dann ist fertig, dann ist klar. Und ein Geheimnis, das bleibt, das ist gut, das sollen die Pastoren auch weiter sagen. In der Bibel ist das nochmal ein bisschen anders, als wir das zunächst wahrscheinlich meinen. Ich lese mal kurz den Vers 26 im ersten Kapitel. Es geht um das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen. Und er sagt dann, dieses Geheimnis sei ein herrlicher Reichtum. Was wir an der Stelle, da müssen wir gewaltig aufpassen, da ist das Neue Testament anders als unsere Normaldenke. Geheimnis verbindet das Neue Testament nie mit Rätsel, sondern immer mit Klartext. Geheimnis ist das, was ganz klar verkündigt wird. Das, was so den Leuten vor Augen gestellt wird, dass man das auch kapieren kann und dass man sich dran halten kann. Und dass man in diesem Geheimnis wohnen kann. Ein guter Christ wohnt im Geheimnis. Da ist er zu Hause und deswegen wird sein Weg auch ein immer tieferer Weg in dieses Geheimnis hinein sein. Geheimnis ist Klartext, aber nicht oberflächlicher Klartext. Paulus macht deutlich, wir sind in einer anderen Lage als früher. Früher gab es ein Rätselraten über Gott. Und früher hat man gefragt, ja, Messias und so, wie müssen wir uns das denn wohl vorstellen, wenn der kommt und wer wird das denn sein? Das Judentum des 2. und 1. Jahrhunderts vor Christus ist ja ganz reich an verschiedenen Vorstellungen über den kommenden Messias. Und die Botschaft im Neuen Testament ist eben, Gott selber hat das Rätselraten über sich beendet. Er hat seinen Sohn gesandt und jetzt ist klar, wo es lang geht. Jetzt ist klar, wie sehr Gott uns ins Herz geschlossen hat. Jetzt ist am Kreuz Christi klar geworden, wie wichtig wir Gott geworden sind. Und jetzt gibt es für Paulus nur eins, wo immer er im Mittelmeerraum Leute kriegt, die ihn über den Weg laufen, sie mit dem Geheimnis Christi zu konfrontieren. Dem Geheimnis, das Christus selber ist. Und dieses Geheimnis ist eben ein Klartext, der verkündigt werden kann. Und dann sagte, ich gehe mal eben in den Epheserbrief rüber, das ist der Zwillingsbruder des Kolosserbriefs, das werden wir in 14 Tagen noch ein bisschen genauer angucken. Er bittet für die Epheser in Epheser 3,18, dass ihr begreifen könnt, was die Breite ist, die Länge, die Höhe und die Tiefe, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Ich sag mal so, wenn jemand zum Glauben kommt oder kurz davor ist, kann er ja durchaus der Meinung sein, dass Christsein so eine Art Gefängnis ist. Das ist alles furchtbar eng und man kann nicht richtig durchatmen und eigentlich möchte man lieber raus oder noch besser erst gar nicht rein. Und dann passiert dieses Wunder, ein Mensch kommt zum Glauben und denkt, Mensch, über den Jesus Christus habe ich aber bisher sowas von falsch gedacht. Nicht der ist eng, sondern meine Gedanken waren eng. Der ist ja viel größer, als ich dachte, viel barmherziger, viel liebevoller zu mir. Und dann wird der Lebensraum größer. Man könnte sagen, aus einer Gefängniszelle von 3x3 Metern wird jetzt fast schon ein Saal von 20 Quadratmetern. Und wenn dann ein Christ im Glauben weiter wächst, in der Konzentration auf Christus wächst, dann wird dieser Raum auch noch mal weiter. Dann ist er auf einmal so groß wie hier die Kapelle oder wie eine Turnhalle. Und wenn man diese Dimensionen ausschreiten versucht, im Gebet, im Studium der Schrift, im Nachdenken über Jesus, im Praktizieren im eigenen Leben, je weiter man kommt, man merkt jedes Mal, ich bin noch nicht an der Wand, noch nicht an der Grenze. Dieses Geheimnis ist noch viel größer, als ich dachte. Aber ich bin doch heilfroh, dass ich das mir habe sagen lassen, dass dieser Klartext zu mir gekommen ist. Christen sind Menschen, und das finde ich was vom Schönsten, was sich über Christen sagen lässt. Christen sind Menschen, die im Geheimnis Christi wohnen. Es ist ungeheuer gut, wenn man Menschen begegnet, wo man den Eindruck hat, da sind die zu Hause. Die haben ihren Erstwohnsitz nicht in Konstanz, Schottenstraße 19 oder so, sondern die haben ihren Erstwohnsitz im Geheimnis Christi. Das tut mehr gut als alles andere, was ich mir an Wohltaten ausdenken kann. Und deswegen geht der Paulus auch so aufs Ganze. Deswegen ermahnen wir alle Menschen, wir lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Wo Menschen im Geheimnis Christi wohnen, ist Vollkommenheit völlig unvermeidbar. Das geht gar nicht anders. Und an der Stelle, ich habe jetzt am Anfang nicht geguckt, wann ich angefangen habe zu predigen. Werner, hast du zum Glück auch nicht geguckt. Okay, weil ich habe noch einen Punkt, zwei Punkte noch. Wenn wir über Vollkommenheit nachdenken, da ist in den letzten Jahrhunderten bei uns einfach viel durcheinander gegangen. Viel verschüttet worden und das müssen wir irgendwie wieder freischaufeln. Wenn man einen Menschen fragt, sag mal ein anderes Wort für vollkommen, da wird er sagen, ja, perfekt. Oder er wird sagen, ideal. Und schon ist er so gründlich auf der falschen Spur, da geht's überhaupt nicht lang. Das hatten wir im griechisch-philosophischen Denken, ein Denken über himmlische Ideale. Und wer die sich, man konnte die irgendwie anstreben, aber sie nie erreichen. Es gab Annäherung an die Welt der Vollkommenheit, aber das blieb immer alles sehr bruchstückhaft und je nach Temperament ist man dann hinterher ganz schön depri. Und wir haben inzwischen auch etwas, das Modewort Perfektionismus ist ja inzwischen in jedem Christenmund. Und das ist eine Sache, die man sich auch mal ein bisschen näher angucken müsste. Wir haben viele Christen, die in jedem dritten Satz sagen müssen, dass sie keine Perfektionisten sind. Oder bei den christlichen Psychotherapeuten, die können alle ein Lied davon singen, wenn sie bei einem Ratsuchenden Perfektionismus diagnostizieren. Wir haben auch in Amerika seit ein paar Jahren eine ganze Fülle von Studien, und zwar im medizinischen Bereich, dass Perfektionismus sozusagen, dass es Zeit wird, dass die Weltgesundheitsorganisation Perfektionismus als ernstzunehmende medizinische Krankheit einstuft. Da kenne ich mich im Detail nicht aus, aber ich habe ja doch immerhin noch meine Bibel, da steht zu dem Thema einiges. Solange wir Vollkommenheit verstehen, ich bin 100% perfekt, wird uns die Freude an Christus unter Garantie abhanden kommen. Da macht Christsein keinen Spaß mehr. Weil ich ja dauernd auch merke, die 100%, die habe ich ja nicht erreicht. Und wir denken vielleicht an Bereiche im Leben, wo eine 100% Genauigkeit ja nötig ist. Beispiel, jemand hat es am Herz, ist gar nicht gut und er braucht eine neue Herzklappe und der Chirurg sagt also, ach, ich bin ganz zufrieden mit der OP, zu 80% schließt die. Kein Mensch würde diesen Chirurgen weiter praktizieren lassen. Oder wenn Sie mit Ihrem Auto in die Werkstatt kommen und sagen, hier, die Bremse tut nicht mehr. Und er sagt, ich kümmere mich drum. Und nach zwei Tagen holen Sie den Wagen ab und er sagt, ja, hat geklappt. Also ich denke, bei jedem dritten Versuch bremst die. Da wären wir alle nicht mit zufrieden. Beim Auto eine Bremse musst du 100% bremsen und in der Medizin eine Herzklappe musst du 100% schließen. Da ist Perfektionismus etwas, was nötig ist. Aber wenn es um das Verhältnis zu Gott geht, wenn es um das Verhältnis zur christlichen Gemeinde geht, wenn es um das Verhältnis um die direkten Menschen neben uns geht, auch den Umgang mit uns selbst, da ist Vollkommenheit etwas sehr anderes. Und ich muss jetzt noch einen ganz kleinen Durchgang vom Alten bis zum Neuen Testament machen, um wenigstens einmal kurz anzudeuten, welch schöner Kontinent da noch weitgehend unentdeckt bleibt. 1. Mose 17, Vers 1, Gott sagt zu Abraham, jetzt nach der Luther-Übersetzung, wandle vor mir und sei fromm. Martin Buber hat in seiner jüdischen Übersetzung übersetzt, geh einher vor meinem Antlitz, sei ganz. Das ist sehr, sehr gut, im Hebräischen sehr nahe. Vollkommenheit wäre, ich freue mich, unter den Augen Gottes leben zu können. Und wir merken sofort, es geht jetzt nicht hier um Ideale, sondern hier ist immer Gott selber mit drin. Es geht um ein personhaftes Geschehen. Der Gott, der mich ansieht, unter dessen Augen möchte ich leben. Das ist Vollkommenheit. Und sei fromm, Buber übersetzt, sei ganz. Das heißt, ich zerrissener und mit mir selbst uneiniger Mensch, ich werde im Leben mit diesem Gott zu einer Ganzheit geführt. Dass nicht eins dem anderen widerstreitet, das ist wunderbar. Wir haben im Buch des Prediger Salomos, Kapitel 7, 29, eine tolle Aussage, weil sie nach der positiven wieder nach der negativen Seite Klartext redet. Gott hat den Menschen, ja, also geradeaus geschaffen, würde ich übersetzen. Gott hat den Menschen schlicht geschaffen. Sie aber suchen viele Künste, das ist die negative. Sie machen krumme Touren. Sie gucken dauernd, wie sie Gott austricksen können, sich seinem Anspruch entziehen können. Gott hat den Menschen geradeaus geschaffen, aber sie machen krumme Touren. Und christliche Vollkommenheit wäre einfach, dass ich Gott sage, Herr, mit den krummen Touren soll Schluss sein. Ich werde dann noch lebenslang deine gute Behandlung brauchen. Ich werde lebenslang bei dir in Kur sein. Aber das möchte ich. Ich möchte ein Mensch sein, der unter deinen Augen ganz wird. Und ich möchte aufhören mit den krummen Touren. Ich möchte ein Mensch sein, der es mit dir geradeaus und redlich meint. Ähnlich im Jakobusbrief, Kapitel 1, 8, da ist davon die Rede, einer, der dauernd im Zweifel ist, Gott gegenüber, er ist ein Zwei-Seelen-Mensch. Der hat zwei Seelen in einer Brust. Ein vollkommener Mensch hätte nur eine. Das ist eine große Erleichterung fürs Leben. Oder? Hebräerbrief, da gibt's ja die Leute, die schon lange Christ sind, aber ins Babystadium zurückgefallen sind. Die brauchen wieder Milch. Die muss man auf den Schoß nehmen und ihnen das Schuppenfläche geben. Aber die Vollkommenen, die vertragen feste Speise. Vollkommenheit heißt, von Gott her feste Speise verlangen, gesunde Ernährung, die einen aufbaut und dann auch unterscheidungsfähig werden, was ist gut, was ist böse, das haben wir da im Hebräerbrief deutlich. Und dann noch das Hauptwort in der Bergpredigt, Matthäus 5, 48, Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Die Parallele in Lukas 6 heißt, ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Vollkommenheit heißt zunächst, und ohne das geht da gar nichts. Ich merke, ich habe einen Vater im Himmel, der mit mir unendlich barmherzig ist. Und der Weg, den er mit meinem Leben gehen will, ist ein unendlich barmherziger Weg. Und da lasse ich mich drauf ein. Und vollkommen sind die, die das gemerkt haben und die diesen Weg jetzt gehen. Mein letzter Punkt, kriege ich noch 5 Minuten? Darf ich heute Nachmittag wiederkommen? Okay. Weil am Schluss ist da noch dieser ganz schöne Vers, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. Das heißt, in der Konzentration auf Christus komme ich raus aus dem Defizit. Ich werde auch frei in meinem Nachdenken. Ich kann die Welt mit befreiten Augen angucken und sagen, wo entdecke ich was von der Herrlichkeit Christi? Wie kann ich in meinem Umgang mit den Menschen so leben, dass diese Schätze der Weisheit und Erkenntnis für sie nicht mehr verborgen sind, sondern sich auftun? Ich will einfach, um am Schluss das Zuhören nicht zu schwer zu machen, ein Beispiel anführen. Das habe ich aus der Literatur, aber die beiden Menschen, um die es geht, den einen habe ich persönlich gekannt und den anderen kenne ich persönlich. Da ist ein junger Kerl von der Schulbank in den Krieg geschickt worden und war völlig überfordert mit dem, was er dann erlebt hat. Er war innerlich total zermürbt und zerrissen und kam dann in Gefangenschaft. Und das ist ja auch meistens kein sehr freudespendendes Ereignis. Und da wird er irgendwann aus der Gefangenschaft entlassen und erlebt dann eine Bekehrung zu Jesus Christus. So hat er das selber gesagt, ich weiß die einzelnen Umstände nicht. Und dann hat er aber von sich den Eindruck, mir ist etwas passiert, ich bin über alle Maßen reich gemacht, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie ich mich jetzt benehmen soll. Und was das für mein Nachdenken über das Leben eigentlich zu tun hat. Und dann kommt er in Vorträge an einer Volkshochschule im Schwäbischen. Also heute wird man das Volkshochschule nennen, ich weiß nicht, wie das damals gesagt hat. Und da ist einer, der ist eine Generation älter als er, und dann passiert ihm etwas Eigenartiges. Er sagt, bei unserer ersten Begegnung war mein christlicher Glaube noch kein halbes Jahr alt. Ich war ja als Nichtchrist aufgewachsen, ich hatte keinerlei Ahnung von allem, was mit Gott, Glauben und der Kirche zusammenhängt. Und dann war eben das Evangelium in sein Leben hineingebrochen, er hatte Vergebung erfahren. Des Neubeginns war ich gewiss, wusste aber noch nicht, was er bedeute und was nun daraus zu folgern sei. Und dann geht er in diese Vorträge hinein und sagt hinterher, alles, was dieser Mann, der die Vorträge gehalten hatte, zu sagen hatte, und alle Impulse auf dem Evangelium saugte der Hohlraum in meinem Herzen und in meinem Kopf auf. Was ich jeweils an einem Abend gehört hatte, übertrug ich daheim nochmal aus den Notizen in eine Reinschrift, um es mir einzuprägen und anzueignen. Hier hatte sich mir eine Sicht der Gesamtwirklichkeit erschlossen. Christus, das Geheimnis Gottes, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und auf dieser Spur ist der Mann dann sein Leben lang geblieben. Wenn ich richtig gerechnet habe, müsste er in diesen Monaten 90 Jahre alt werden. Und er könnte uns jetzt noch mal ganz anders als früher erzählen, wie sehr das stimmt, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's wirklich. Gott sei Dank. Amen.